Willkommen beim anarchistischen Radio, heute mit der Basisgruppe Tierrechte. Das Thema der heutigen Sendung ist das Zusammenleben von Mensch und Hund. Hierfür haben wir Sabine eingeladen. Sie ist Hundetrainerin und beschäftigt sich seit einigen Jahren jetzt intensiv mit dem Verhalten von Hunden. Wir freuen uns sehr, dass sie heute Zeit hatte, an dieser Radiosendung teilzunehmen. Hallo Sabine.
Hallo. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around, hey, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around, hey, make a more day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name.
In the KGB, so no funny business. You already are.
Fangen wir direkt mal mit unseren Fragen an und als erstes würde uns jetzt interessieren, wie du eigentlich dazu gekommen bist, dich jetzt mit Hunden zu beschäftigen und wie lange du das jetzt schon machst.
Also ich lebe seit meiner Kindheit eigentlich mit Hunden zusammen. Aktuell sind es 2 Hunde, mit denen ich meine Wohnung teile. Ja, und nachdem ich die gängigen Erziehungsformen von Hunden, also die oftmals auf Unterdrückung und Strafe aufbauen, nicht zugesagt haben, habe ich eine Ausbildung zur Verhaltensberaterin gemacht. Derzeit bin ich selbstständig als Hundetrainerin und ja, beschäftige mich jetzt eigentlich schon seit einigen Jahren intensiv mit Hundeverhalten und arbeite auch nebenbei mit verhaltensauffälligen Hunden im Tierheim.
Was heißt denn genau verhaltensauffällige Hunde? Und wie arbeitest du genau mit solchen Hunden?
Naja, das sind zum Beispiel Hunde, die schon gebissen haben oder Hunde, die sich nicht mit Artgenossinnen verstehen, mit denen nicht klarkommen und Aggressionsverhalten gegenüber denen zeigen. Unsichere, ängstliche Hunde. Und viele von denen haben das Vertrauen in Menschen verloren. Das ist der Punkt, wo ich halt mehr oder weniger ansetze. Also es ist halt Grundvoraussetzung für jedes Training ist eben mal, dass da einfach eine Vertrauensbasis da ist zwischen mir und dem Hund. Dass diese Hunde, die oftmals eben eine schwere Vergangenheit haben oder eben schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht haben, dass die einfach wieder lernen, sich so ein bisschen auf einen Menschen einzulassen und auch sehen, dass ein Mensch ihnen halt wieder Sicherheit geben kann. Ja, und das ist halt so mehr oder weniger die Voraussetzung, um dann ein Training aufzubauen. Und oft ist es auch notwendig, dass, also gerade bei Hunden, die aus ganz herkömmlichen Hundeschulen kommen, wo halt streng und autoritär gearbeitet wird, dass bei solchen Hunden man dann zum Beispiel die sogenannten Grundkommandos vielleicht neu aufbaut, weil die oftmals bei so Hunden negativ besetzt sind, weil sie zum Beispiel oftmals gelernt haben, dass ein Sitz bedeutet, ein Ruck an der Leine und ein Runterdrücken beim Hinterteil und sie deshalb dieses Signalwort negativ verknüpfen. Und da geht es halt dann darum, dass man da einfach ein neues Wort einführt und das wieder ganz positiv besetzt.
Du hast vorhin erwähnt, dass du auch mit Hunden arbeitest, die schon mal Menschen gebissen haben. Ist das nicht eine recht gefährliche Arbeit für dich dann auch? Und wie schaut denn jetzt konkret deine Arbeit mit aggressiven Hunden aus?
Also zur Frage der Gefährlichkeit, ja, es ist jetzt nicht ungefährlich, klar, wenn ein Hund ohne Vorwarnung beißt. Aber es geht halt ganz stark darum, dass man eben körpersprachliche Signale von Hunden erkennt, damit es eben nicht so weit kommt. Jetzt ist es aber so, dass oftmals in klassischen Hundeschulen oder sonstigen Trainings, dass es oft so ist, dass Hunde für ein an sich natürliches Verhalten bestraft werden. Also zum Beispiel der Hund knurrt bei Bedrohung und wird dann eben dafür bestraft. Und vielen Hunden wird so über Jahre hinweg eben so die Warnsignale abgewöhnt und Hunde tolerieren oft sehr viel und verhalten sich dann halt bei bestimmten Bedrohungen einfach passiv und dann plötzlich irgendwann beißen sie doch zu und das sind dann eben Hunde, die einfach langsam wieder lernen müssen, ihre natürlichen Warnsignale zu zeigen, zu knurren, ohne gleich zuzubeißen. Also so verrückt es auch klingt, aber also der Hund muss, solche Hunde müssen eben wieder lernen, zu warnen, zu knurren, ja.
Dazu hätte ich jetzt eine kleine Verständnisfrage und zwar ist das vom natürlichen Verhalten her so, dass jeder Hund erstmal vorher knurren müsste, bevor er beißt und dass, wenn ein Hund das nicht tut, dass ihm gezielt abtrainiert worden ist? Oder wann beißen Hunde? Wie beißen Hunde?
Also wenn mal ein Hund knurrt, dann ist an sich eh schon allerhöchste Eisenbahn. In der Regel ist es nicht so, dass ein Hund einfach plötzlich und unerwartet zubeißt, sondern da passieren schon ganz, ganz viele Dinge vorher. Man spricht von den sogenannten Beschwichtigungssignalen, wo Hunde zeigen, also durch ihre Körpersprache zeigen, dass ihnen eine Situation unangenehm ist oder sie sich da jetzt irgendwie nicht ganz so wohl fühlen. Zum Beispiel, wenn man einen Hund, den man nicht kennt, angreift und er sich wegdreht oder den Kopf wegwendet, versucht wegzugehen, dann wird er das in den allermeisten Fällen einfach machen, sofern man ihm die Möglichkeit gibt. Und wenn das berücksichtigt wird, soll es an sich auch keine Probleme geben. Wenn der Hund jetzt aber in der Situation daran gehindert wird, ausweichen zu können, und die Bedrohung bleibt trotzdem da, ich nähere mich weiterhin dem Hund oder strecke ihm die Hand entgegen, weil ich ihn streicheln mag, und er kann jetzt eben nicht weg, dann wird er eben schon mal beginnen zu warnen und zu knurren und vielleicht die Zähne zu zeigen. Und wenn jetzt immer noch diese Bedrohung da bleibt für den Hund und er nicht weg kann, wird er irgendwann mal nach vorne gehen und schnappen oder eben sogar beißen. Aber eben da an dem Beispiel sieht man eben ganz gut, dass da vorher eben schon ganz viele Sachen passieren. Und wenn man die berücksichtigt und darauf entsprechend reagiert, es an sich gar nicht zu einem Beißen kommen muss. Nur ist es eben immer noch leider gängige Meinung, dass Hunde nicht knurren sollen oder nicht knurren dürfen. Und wenn man jetzt in dieser ganzen Kette dem Hund das Knurren als einziges abgewöhnt, weil man es eben bestraft, und aber jetzt sich nicht überlegt, warum tut der Hund das, und die Ursache bleibt halt dann eben da, dass der Hund in einer bestimmten Situation Angst hat und da weg will, dann lernt er zwar, er darf nicht knurren, aber er muss ja irgendwo sein Leben oder wie auch immer, er muss ja irgendwie sich verteidigen und aus der Situation rauskommen. Und wenn es mit Knurren nicht funktioniert, dann wird er halt zur nächsten Stufe übergehen, und das ist eben dann das Schnappen oder das Zubeißen. Und dann hat der Hund eben gelernt, er kann sich nur noch so verteidigen, indem er wirklich richtig zubeißt. Alle anderen Signale werden ignoriert oder vielleicht sogar bestraft. Und das Einzige, was dann noch hilft, ist das richtige Zubeißen. Und das sind eben dann die Hunde, wo ich vorhin eben gesagt habe, die eben wieder lernen müssen, ihre natürlichen Warnsignale einzusetzen und auch wieder die Erfahrung machen müssen, dass diese Signale berücksichtigt werden und respektiert werden.
Du hast vorhin mehrmals erwähnt, dass die Trainingsmethoden in den Hundeschulen oft dafür verantwortlich sind, für irgendwelche Verhaltensauffälligkeiten. Kannst du das nochmal genauer erklären und vielleicht mal erläutern, was so deine Meinung ist von dem Großteil der Hundeschulen?
Also in den gängigen Hundeschulen wird halt zum größten Teil immer noch über Starkzwang gearbeitet. Und Probleme werden bei Problemverhalten werden in erster Linie die Symptome behandelt, beziehungsweise abgestellt, kann man eigentlich sagen, und an den Ursachen halt meistens gar nichts verändert. Also zum Beispiel, ein Hund verbellt Menschen, weil er ängstlich ist oder unsicher ist. Und dann wird halt meistens dem Hund das abgewöhnt. Also indem er einfach für das Verhalten, für das Bellen bestraft wird und es damit einfach unterbunden wird. Es funktioniert dann auch meistens, zumindest für eine kurze Zeit, dass der Hund sich das einfach nicht traut, weil er dann Angst hat, dass er wieder bestraft wird. Aber an der Ursache des Problems, nämlich daran, dass er Angst hat, unsicher ist, schlechte Erfahrungen hat, gibt ja eine Reihe an Gründen, die dafür verantwortlich sein können, dass der Hund sich in der Situation so verhält, daran wird halt nichts verändert. Und das führt dann halt dazu, dass erstens einmal ist es irrsinnig stressig und belastend für den Hund. Zweitens macht es die Bindung zwischen ihm und seinem Menschen kaputt, weil er in einer Situation, wo er Angst hat, sich für sich eigentlich völlig normal verhält, dann aber von seiner Bezugsperson dafür bestraft wird. Das heißt, da wird ganz klar das Vertrauen kaputt gemacht und man wird auch unberechenbar eigentlich für seinen Hund, weil der Hund sich in so einer Situation eigentlich von seiner Bezugsperson Sicherheit erwarten sollte und Hilfe. Das heißt, also Beziehung zwischen dem Mensch und Hund wird kaputt gemacht dadurch, dass der Hund für ein an sich normales Verhalten bestraft wird. Ist ja auch zu unterscheiden, dass ja nicht jedes unerwünschte Verhalten ist ja nicht automatisch auch gleichzeitig eine, eine Verhaltensauffälligkeit oder ein ja, sondern an sich muss man sich anschauen, ob das Verhalten nicht angebracht ist und der Hund sich in der Situation nicht irgendwie an sich eh verhaltenskonform verhält. Weil wenn er Angst hat und auf die Bedrohung mit Bellen reagiert, dann muss man sich einfach mal anschauen, okay, warum hat er jetzt Angst und wie kann man seine Assoziation mit diesem angstauslösenden Reiz irgendwie wieder positiv besetzen. Also dass der Hund lernt, dass Menschen ihm nichts tun. Zum Beispiel.
The position being taken is not to be mistaken for attempted education or righteous accusation. Only a description, just an observation of the pitiful condition of our generation. All made of opinions to which we think of never listen. They like made of pride. This is not so satisfied. So let's made of rage. Heart is only age. Always close and gentle with everyone we wait. In this room without a window, can't see out. Room without a window, get me out, get me out. Floor is made of lies. We gladly use to stay inside. Corners made of photos and photos made of honor. Flashing with the records of our cultural division. Room without a window, can't see out. Room without a window, get me out, get me out. Ha 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 ha. Oh, we're so stupid. Killing each other. Don't we learn nothing? Got a room inside of mine. Yeah, we got it. We can't see out because we're blind. But I got to go. Got to make a hell trade. Alright, from the room without a window to a different way to see. Got a room inside of mine. Yeah, we got up. We can't see out because we're blind. But I got to go. Gotta make a hell trade. Alright, from the room without a window to a different way to see. The position being taken is not to be mistaken for attempted education. Righteous accusation, only a description. Just an observation of the pitiful condition. For the generation. Room without a window, can't see out. Room without a window, get me out, get me out. Room without a window, can't see out.
Was unterscheidet denn deine Trainingsmethoden von denen in gängigen Methoden in den Hundeschulen? Also wie arbeitest du mit Hunden? Wie bringst du Hunden den Grundgehorsam bei? Und wie arbeitest du mit Hunden, die jetzt in irgendeiner Weise ein Verhaltensproblem haben? Ob das jetzt mit Menschen oder mit anderen Hunden ist.
Also ich arbeite über positive Motivation und lehne eigentlich alle Sachen, die dem Hund Schmerzen zufügen oder Angst bereiten, lehne ich ab. Damit arbeite ich nicht. Ich arbeite auch nicht mit immer noch gängigen Methoden wie Leinenruck zum Beispiel, der sehr schmerzhaft ist in der Halswirbelsäule. Und wenn es Probleme gibt bei Hunden, wenn es Verhaltensauffälligkeiten gibt, dann schaue ich mir einfach mal die Lebensumstände an von dem Hund mit seinen Menschen und versuche einfach zu eruieren, ja, was sind die Ursachen für das Verhalten, sei es jetzt Aggressionsverhalten gegenüber Menschen, gegenüber anderen Hunden und was auch oft ein wesentlicher Faktor ist für Verhaltensauffälligkeiten, ist Stress. Also genauso wie bei Menschen ist auch bei Hunden, bei gestressten Hunden einfach die Reizschwelle viel, viel niedriger. Und es wird oftmals auf Reize reagiert, die unter normalen Umständen zum Beispiel ignoriert werden würden. Und da hilft dann oftmals schon ein Anti-Stress-Programm, das teilweise über Wochen, manchmal aber auch über Monate umgesetzt wird. Und oftmals reicht das schon für eine Verbesserung der Situation und des unerwünschten Verhaltens. Viele Hunde, die zu mir ins Training kommen, haben ein Aggressionsproblem mit Artgenossinnen. Und da gibt es halt auch eben ein spezielles Trainingsprogramm. Prinzipiell ist es so, Hunde lernen über Verknüpfung. Und oft ist es so, dass Hunde, die aggressiv sind anderen Hunden gegenüber, klar, man muss sich also erstmal den Schweregrad anschauen, wie schlimm ist tatsächlich das gezeigte Verhalten. Aber in der Regel ist es so, dass viele Hunde über eine negative Verknüpfung einfach eine negative Assoziation hergestellt haben zu anderen Hunden. Also sprich, man geht mit dem Hund auf der Straße spazieren, sieht einen anderen Hund und ein junger Hund oder ein Hund, der bisher noch keine schlechten Erfahrungen gemacht hat, möchte zu dem anderen Hund hin, wird aber an der Leine daran gehindert und spürt dann einfach diesen Ruck oder diesen Druck im Hals und bezieht dieses unangenehme Gefühl dann auf den anderen Hund. Und oftmals kommt dann noch ein Nein oder ein Fuß oder ein Aus vom Menschen dazu. Und wenn das ein paar Mal passiert, dann lernt der Hund einfach ziemlich schnell, aha, da vorne kommt wieder ein anderer Hund, jetzt wird wieder irgendwas ganz unangenehm, mein Mensch wird ungut und ich spüre wieder ein unangenehmes Gefühl im Hals. Und dadurch entsteht oft diese Leinenaggression oder in manchen Fällen halt generell ein aggressives Verhalten anderen Hunden gegenüber. Und da ist halt mein Trainingsansatz der, dass die Hunde wieder eine positive Verknüpfung herstellen sollen zu anderen Hunden. Und das passiert halt damit, dass Hunde, wenn sie andere Hunde sehen, für ein ruhiges Verhalten belohnt werden. Und das einfach in einer gewissen Distanz passiert, wo der verhaltensauffällige Hund eben noch nicht aggressiv reagieren muss, sondern eben noch den anderen Hund sieht und ruhig bleibt, dafür dann bestätigt wird, positiv, und man dann schrittweise die Distanz verkleinert. So bis der Hund dann wieder sich anderen Hunden normal nähern kann. Weil er einfach gelernt hat, dass andere Hunde nichts Schlechtes sind.
Es wird ja an sich immer wieder gesagt, dass Hunde Rudeltiere sind und deswegen von Haus aus eine Art Führung brauchen und dass man somit mit einer antiautoritären Erziehung einfach nicht wirklich weiterkommt. Was sagst du zu diesen, zu diesen Argumenten, die man immer wieder hört? Und findest du nicht, dass man Hunden auch in einem gewissen Rahmen zumindest Grenzen aufzeigen muss?
Auf jeden Fall. Ich zeige meinen Hunden sehr wohl Grenzen auf. Und ich würde auch nicht sagen, dass ich Hunde antiautoritär ziehe. Weil es eben immer gewisse Regeln gibt, die ich aufstelle und die halt auch einzuhalten sind. Aber ich bin für meine Hunde immer berechenbar und ich bin fair zu meinen Hunden. Und das ist irgendwie, glaube ich, auch der springende Punkt. Dass es klar ist für alle Beteiligten. Und zu dieser Rangordnungssache vielleicht nur ganz kurz, diesen Mythos gibt es leider immer noch, dass Hunde ständig danach streben, in der Rangordnungshierarchie ganz nach oben zu kommen, eben jetzt innerhalb der Familie, wo sie leben, und dass die alles, was sie tun, ist damit begründet, dass sie eben möglichst eine Alpha-Position einnehmen wollen. Das rührt daher, dass vor vielen, vielen Jahren ein Verhaltensforscher die Hackordnung an den Hühnern beobachtet hat, dass es da ganz klare Hierarchien gibt. Und diese Beobachtung ist dann einfach auf alle in Gruppen lebenden Säugetiere übertragen worden. Und somit auch auf Wölfe. Wölfe sind dann in Gefangenschaft beobachtet worden und man hat tatsächlich gesehen, dass es da ganz viel Konfliktpotenzial gibt zwischen denen, dass es ganz strenge Hierarchien gibt. Aber dass diese Beobachtungen, dass nur zu beobachten ist bei Wölfen, die in Gefangenschaft leben, also sprich, die sich nicht freiwillig ausgesucht haben, ihre Gruppenkonstellation, und schon gar, also Wölfe in freier Natur leben in Familienverbänden, und diese Wölfe in Gefangenschaft, das sind halt von irgendwoher, von irgendwelchen Wolfsparks oder sonst irgendwoher zusammengewürfelte Tiere, wo natürlich einfach ein irres Konfliktpotenzial gegeben ist. Das ist ungefähr so zu vergleichen, wenn man Sozialstudien über Menschen macht und dann Menschen in Gefängnissen beobachtet, wo einfach eine völlig unnatürliche Situation, die irgendwie völlig konstruiert ist und zwanghaft ist für die Beteiligten, die dort sind, die dort nicht freiwillig sind, hergestellt wird. Und da natürlich einfach Stress an oberster Stelle steht und somit auch das Aggressionsverhalten einfach ein völlig anderes ist als unter normalen Umständen. Und diese Beobachtungen an Wölfen in Gefangenschaft haben dazu geführt, zu sagen, das ist jetzt irgendwie alles ganz genauso wie bei den Haushunden. Und deshalb muss man ständig schauen, dass man die Maß regelt und dass man die irgendwie, dass man denen einen Platz zuweist, der möglichst unter dem neugeborenen Kind in der Familie ist, dass der Hund irgendwie so überhaupt nichts mehr machen darf. Also der Hund darf dann nicht mehr als erstes durch die Tür gehen und er darf nicht als erstes essen und er darf nicht auf erhöhten Liegeflächen schlafen. Und all diese ganzen Verrücktheiten sind dann irgendwie entstanden, die leider immer noch tatsächlich weiterempfohlen werden, auch in Hundeschulen und von Trainerinnen. Und die dazu führen, dass der Hund, der als soziales Wesen neu in seine Familie kommt und dann einfach völlig, noch dazu oftmals als Welpe, als Kind dazukommt und einfach nur Sicherheit und Geborgenheit haben will, weil er ja aus seiner eigenen Familie, aus seinem eigenen Rudel rausgerissen worden ist als Welpe und dann irgendwie völlig vor den Kopf gestoßen wird, wenn ihm auf einmal diese überhaupt nicht nachvollziehbaren Sachen da vorgeschrieben werden. Und da entstehen dann oftmals ganz viele Probleme.
Das halt, aber ist ja eigentlich so, dass das Zusammenleben mit Hunden in einer Wohnung oder in einem Haus ist ja auch eine ähnlich unnatürliche Situation wie jetzt in einem Gehege.
Also bei Hunden sagt man, nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen, die leben an sich in einer sozial bedingten Kindlichkeit. Das heißt, unsere Haushunde wären an sich niemals wirklich erwachsen, weil bei allen Wildkaniden ist es ja so, dass Erwachsensein sich damit sich daran festmacht, dass die ja dann ihre Familienverbände verlassen und eigene Familien gründen. Und das wird ja unseren Hunden verwehrt. Das heißt, die bleiben ja ständig bei uns, sie sind ja ständig von uns abhängig. Das heißt, die wären an sich niemals erwachsen, jetzt so im evolutionären oder im biologischen Sinn. Und natürlich ist Stress ein wichtiger Faktor. Und auch da, wo man dann Hundegruppen, die im selben Haushalt zusammenleben sollen, zusammenstellt. Also das kann man nicht einfach willkürlich machen, sondern man muss da schon, das muss halt schon auch passen. Also man kann nicht einfach so wahllos Hunden das aufzwingen, dass die dann zusammenleben, obwohl die sich an sich überhaupt nicht riechen können und dann irgendwie verlangen, dass die sich irgendwo arrangieren, sondern muss da halt schon auf also gewisse Dinge berücksichtigen, ob das halt passt oder nicht passt. Und natürlich, wenn es eben nicht passt, natürlich entstehen auch da Konfliktpotenziale und wird es halt auch da immer wieder zu unangenehmen Situationen kommen, das ist ganz klar.
Do not listen to what I say, just listen to what I can't keep silent. The only way to gain approval is by spreading the very thing that she comes with. I flow
room I took care of you. I repent, I'm sorry, everything's falling apart. As this house rings and gathers its weeds, why do anything when you can't forget everything?
In der Tierisch-Szene ist das Thema Haustierhaltung ein Thema, was jetzt nicht so wirklich thematisiert wird. Und wie stehst du jetzt als Antispezizistin dazu, zu dem Thema? Weil das ja an sich ist ja an sich eine Art Widerspruch, oder?
Ja, natürlich sehe ich aus einer antispezizistischen Sicht heraus die Haustierhaltung problematisch. Und die allermeisten Hunde oder egal jetzt welche Haustiere sie, also sogenannten Haustiere sie eben jetzt sind, die sind dazu da, um, keine Ahnung, also emotionale Bedürfnisse zu kompensieren oder also als Kinderspielzeug, als Prestigeobjekt, um sich, weiß ich nicht, irgendwie aufzuwerten, wie auch immer, da gibt es irgendwie die vielfältigsten Gründe. Natürlich ist das problematisch und es steckt ja auch eine milliardenschwere Industrie dahinter mit ihren ganzen Futtermittel, verschiedenen Kausnacks und Spielsachen und keine Ahnung, Kosmetik-Sachen für Haustiere. Und natürlich steckt da ganz viel dahinter und weiß ich nicht, Tierversuche sind natürlich auch ein Thema, die dafür gemacht werden, sei es für irgendwelche Futtermittel oder halt auch Medikamente für die Haustiere. Ja, ist natürlich alles irgendwo nicht unproblematisch und natürlich auch ein Thema, das ich immer in meinem Hinterkopf habe. Und ganz klar für mich, ich würde mir niemals einen Hund oder irgendein Tier von einem Züchter oder einer Züchterin holen, ja. Weil ich das halt ganz klar ablehne. Und ich habe ja eben auch vorhin schon gesagt, ja, ein Teil meiner Kundinnen sind Leute, die ihre Hunde von Züchterinnen haben. Aber ich denke mir, wenn es eben jetzt gerade darum geht, dass gerade dieser Hund, dieses Individuum Hilfe braucht, dann verwehre ich es ihm natürlich nicht. Weil die einzige andere Alternative ist eben die, dass die Leute dann woanders hingehen oder den Hund abgeben oder ihn eben euthanasieren lassen, weil sie mit ihm nicht klarkommen. Und ich für mich selbst sehe es halt einfach in unser, also da wo jetzt gerade unsere Gesellschaft steht in Bezug auf Tiere und das Mensch-Tier-Verhältnis, ist es halt so, dass diese sogenannte Haustierhaltung bei Leuten, die sich selbst als antispezizistisch sehen, auf jeden Fall oftmals sogar zwingend ist. Weil, also für mich ist es ganz klar, also wenn ich die Möglichkeit habe, einem Tier, egal, also ich lebe ja auch mit 13 Ratten zusammen, und das auch natürlich alles Tiere sind, die entweder sie wären jetzt bei mir und haben da eben irgendwie ihr Zimmer, in dem sie leben, oder sie wären eben jetzt schon tot. Und das ist halt eben für mich ein Kompromiss, der ja, wo ich sage, der ist halt teilweise sogar zwingend, weil es da eben um Leben und Tod geht von den jeweils betroffenen Individuen. Und deshalb lebe ich eben mit diesen Tieren zusammen und finde es jetzt auch nicht verwerflich, wenn Leute das tun und aber immer eben im Hinterkopf haben, warum sie es tun und auch ihre Beziehung zu den Tieren, mit denen sie zusammenleben, immer wieder auch kritisch reflektieren und hinterfragen.
Du bietest ja selber diese Trainings an und wenn jetzt einige von unseren Zuhörerinnen interessiert wären, wie können die dich dann erreichen?
Gut, dass du es ansprichst. Also es ist jetzt gerade eine, also meine Homepage ist jetzt gerade im Entstehen. Das heißt, es gibt sie noch nicht, aber ich habe jetzt irgendwie, also die sollte jetzt mal in den nächsten Tagen online gehen und wer sich es merken mag, und zwar ist es www.hunde-verstehen.at und nicht schrecken, wenn es jetzt irgendwie noch nicht funktioniert, weil sie ist, wie gesagt, noch nicht, jetzt gerade noch nicht online, sollte aber in den nächsten Tagen mal dann passieren. Ja, und da gibt es dann eben Infos und keine Ahnung was für Sachen, die halt Leute interessieren, über meine Trainingsarten und Trainingsmöglichkeiten und ja, generell meine Tätigkeiten, was Hundesachen angeht.
Ja, vielen Dank für das interessante Gespräch und dass du dir die Zeit genommen hast. Das war das anarchistische Radio von der Basisgruppe Tierrechte. Ja, vielen Dank fürs Zuhören.
In a ring of men with money changing hands, all the gypsy kings, they were gathered for miles around. I was tapped on the shoulder, I was stripped to the waist, but I was quick, I was quicker than all of them. I watched him pull and he staggered back. There was blood on my hands, but my face was intact. I picked up all my money and I walked away. It was like I was chosen, but I did not choose. I was in love just the one time. It was years ago. I still have her photograph. I look at it sometimes when I'm on my own. I think of her sometimes when I'm on my own. We fought the once when she went down. I'm sorry now, but you can't go back. I was wrong, but I have paid. Carry it with me for the rest of my days. Do you keep on pulling it off for yourself, or when it's over and done? Do you keep on pulling it off for yourself, or when it's over and done? Do you keep on pulling it off for yourself, or when it's over and done? My grandmother's house, it's all empty now. I live here alone, nobody bothers me. Work on shift down at the bakery, and I fix up the house, and I try to be happy. My father's rage is killing me. I'm buried down where no one sees. Everybody knows me here, but they don't speak. Maybe that's just the way that I like it to be. Gone to ground, just like the animals. I've gone to ground, just like the animals in the fading light, where all men go. Gone to ground, just like the animals.
Naja, ganz vorbei ist es noch nicht, weil es gibt noch einige Termine, die wir gern durchsagen würden. Und zwar sind das an regelmäßigen Terminen unser offenes Treffen, also das offene Treffen der Basisgruppe Tierrechte, das einmal im Monat stattfindet, immer am ersten Montag im Monat. Das heißt, das nächste offene Treffen ist am Montag, dem 5. Mai 2008, im Ammerlinghaus, in der Stiftgasse 8 im 7. Bezirk. Ab 19 Uhr. Und ja, da könnt ihr gerne hinkommen, um uns kennenzulernen, was über uns zu erfahren, Sachen mitzuorganisieren und so weiter. Ja, der zweite regelmäßige Termin von uns ist, dass wir jeden Samstag gegen den Pelzverkauf der Kleiderbauergruppe demonstrieren. Und zwar tun wir das vor Hämmerle auf der Marienhilferstraße 105. Hämmerle gehört auch zu Kleiderbauer und gerade dort wird im Winter sehr viel Pelz verkauft. Und da stehen wir jeden Samstag ab 13 Uhr, Marienhilferstraße 105. Ja, und nächste Woche gibt es auch einiges an Terminen. Und zwar ist da am Donnerstag, 24. April, in der IDA ein Solifest für das anarchistische Radio ab 9. Da wird es geben, Breakcore wird aufgelegt, es wird Cocktails geben, ein veganes Buffet. Ja, und es wird sicher eine nette Party und wir hoffen, ihr kommt alle hin. Das ist am Donnerstag, am 24. April in der IDA. Das ist im 15. Bezirk in der 12er Gasse 9 hinter dem Westbahnhof. Ja, und gleich am nächsten Tag, am Freitag, dem 25. April, findet wieder unser Antispiel-Café ebenfalls in der IDA statt. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, was das Programm sein wird, aber ich glaube, wir werden Simpsons Folgen und andere Zeichentrickfolgen sehen, die einen Bezug zu Tierrechten und Tierbefreiung möglicherweise haben. Ja, unser Antispiel-Café am Freitag beginnt um 16 Uhr und Filme gehen wahrscheinlich los um 18 Uhr. Und auch sonst wird es wieder Infotisch geben und veganes Buffet. Und wieder am nächsten Tag, am Samstag, den 26. April findet in Graz ein Vortrag statt, und zwar über Tierschutz, Tierrechte und Antisemitismus, gehalten von einer Historikerin. Da wird es darum gehen, zunächst historische Beispiele von Antisemitismus in Tierschutzzusammenhängen kurz darzustellen und dann auf aktuelle Verbindungen von Tierschutz und Antisemitismus einzugehen, wo es zum Beispiel gehen wird um Begriffe wie der Holocaust auf ihrem Teller oder Tier-KZ oder ähnliches, beziehungsweise um die Diskussion um das Schächten. Das ist am Samstag, 26. April, ab 17.30 Uhr in Graz im Spektral, Ländke 45. So, und der letzte Termin, den wir noch ankündigen wollen, ist am 7. Mai, Mittwoch, 7. Mai, auch ab 17.30 Uhr in Wien wieder, auf der BOKU, gibt es einen Vortrag von Susi Haringer zum Thema Feminismus und Tierrechte, einige ökofeministische Gedanken und Vorschläge zur Tierverteidigung. Wie gesagt, Vortrag ab 17.30 Uhr, danach wird es noch Diskussion geben und was es noch gibt, ist ein Infotisch von uns, von der Basisgruppe Tierrechte und ein kleines Buffet, natürlich vegan. Und veranstaltet wird das Ganze vom Frauenreferat von der ÖH, von der BOKU in Wien. Und jetzt sind wir wirklich schon am Ende. Nochmal danke fürs Zuhören. Tschüss.
You could be there. Scared and defeated.
stay. Forever haunted, more than afraid. Asphyxiate on words I would say. I'm drawn to a blackened sky as I turn blue. There are no flowers, no, not this time. There'll be no angels gracing the lines, just these stark words I find. I'd show a smile, but I'm too weak. I'd share with you good, I only speak just how much this hurts me. Loved, I make believe. Imagined heart, I disappear. Seems no one will appear here and make me real. There are no flowers, no, not this time. There'll be no angels crossing the lines, just these dark words. I'd show a smile, but I'm too weak. I'd share with you good, I only speak just how much this hurts me. I'll tell you how it works.